Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Mit diesem Wochenspruch zum Sonntag Judica begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben heute eine, wie ich finde, ziemlich harte Nuss zu knacken bekommen im Predigttext. Klaus darf uns lesen aus dem Hebräerbrief. Da haben wir im Bibelkreis drauf rumgekaut und ich habe auch noch gekaut. Ihr werdet es merken. Veronika darf das zugänglichere, auch schwierigere Evangelium uns lesen. Wir sind mitten in der Passionszeit und natürlich sind diese Texte fordernd und rücken uns auf die Pelle. Nichtsdestotrotz wünsche ich uns miteinander jetzt einen gesegneten Gottesdienst. Das erste Lied fehlt auf der Anschlagstafel, das ist die 91, 91, 1 bis 5. Lasst uns beten. Dein Weg zu uns, Gott, ist der Weg Jesu. Ein Weg durch Leiden hindurch. Du bringst das Licht vor die Tore der Stadt, wo die leben, die bei uns oft nicht dazugehören dürfen. Ausgestoßene, Kranke, Gescheiterte, Kleine. Wir bekennen dir, dass wir lieber zu den Großen, Starken und Erfolgreichen gehören wollen. Dass wir das Kleine und Schwache oft verachtet haben. Gott, führ uns zurück auf den Weg der Liebe. Wir rufen dich an um deinen Erbarmen.
Kyrie eleison, erbarme dich. Christe eleison, Christe erbarme dich. Kyrie eleison, erbarm dich über.
Kommst, um mir zu dienen. Deine Hand streckst du aus und nimmst das Fieber meiner Angst. Deine Augen bringen mir das Ja, damit die Macht des Nein in mir zerbricht. Dein Mund spricht das Wort der Vergebung und meine Schuld versinkt in deinem Erbarmen. Du schenkst dein Leben hin und Osterleben fließt mir zu. Ich staune und mein Herz wird weit und spricht: Ja, Vater. Amen.
Der Herr sei mit euch. Die Epistel steht im Brief an die Hebräer. Dies ist auch gleichzeitig der Predigttext. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lauten Schreien und mit Tränen vor dem gebracht, der ihm aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehre hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Von Gott genannt ein hoher Priester, nach der Ordnung der Melchisedek.
Thank you. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Markus im 10. Kapitel. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, dass wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen zu deiner Rechten und zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.
Den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wer ist Jesus Christus für dich? Ich erinnere mich gut an eine Frau, die ich vor einigen Jahren im Kloster Drübeck mal in Exerzitien begleitet habe. Sie war eine fromme Frau, aber sie sagte: Ich glaube an Gott, aber mit Jesus tue ich mich schwer. Reicht das? Vielleicht geht es manchem von euch auch so. Und darum habe ich gestern gerungen und habe gedacht, ich mache mich heute Morgen mal angreifbar und erzähle euch von mir. Angreifbar, weil es christliche Geschwister gibt, die das ganz anders sehen als ich. Also ganz wichtig, ich habe nicht die Wahrheit, sondern ich kann von mir erzählen. Andere christliche Geschwister sehen Dinge anders. Und es gibt welche, die mir nach dem, was ich sagen werde, ganz sicher den rechten Glauben absprechen würden. Wer ist Jesus für mich? Zwei knappe Antworten vorweg. Ich ahne immer wieder, er ist mein Alles. In ihm steckt alles für mich. Und die zweite Antwort, aber ich kann nicht sagen, so ist es, das ist er. Ich mag keine Formeln aufsagen, die ihr dann entweder schlucken müsst oder ihr seid raus. So gibt es das in Kirche. Und das liegt an meinem Verständnis der Bibel. Sie ist Gottes Wort für uns. Aber ich verstehe sie nicht wie ein, wie ein Gesetzbuch, so ein großes Puzzle, wo wir Teil an Teil setzen können und es entsteht ein einheitliches, großes, in sich stimmiges Bild. Nein, würde ich sagen, das ist nicht so. Und Christen, die sich im Streit um die Wahrheit Bibelstellen um die Ohren schlagen, sind mir suspekt. Die Bibel erlebe ich nicht als eine große, in sich geschlossene logische Wahrheit, sondern, wenn ich ein Bild gebrauchen darf, eher wie eine große, gut gefüllte Speisekammer, wo ich in Demut darauf vertraue, da ist drin, was ich brauche. Wenn ich geistlich Hunger habe, dann finde ich da Nahrung in der Schrift. Aber sie ist kein Nachschlagewerk, wo ich auf jede Frage eine exakte, richtige Antwort bekomme. Und so würde ich dann auch für mich persönlich sagen, auch zu Jesus führt in der Bibel nicht ein klar definierter Weg, sondern eher eine Vielzahl von Spuren in immer neuen Worten und neuen Bildern. Schon damals konnten die Menschen es so oder so oder so beschreiben. Und es ging ihnen scheinbar nicht darum, die eine richtige dogmatische Wahrheit zu destillieren, also den einen Satz, klack, da hast du ihn, das ist die Wahrheit, sondern den Menschen immer wieder neu, mit immer wieder anderen Worten, eine Wegweisung zu geben. Geh mal da lang. Und erschwerend kommt hinzu, dass die Zeiten sich geändert haben. Die Welt, in der die Menschen damals gelebt haben, als sie die Worte der Schrift gehört haben, ist eine andere als unsere heute. Und darum rufen Worte und Bilder bei uns zum Teil etwas völlig anderes wach als vor 2000 Jahren. Also, nur wenn wir heute mal in unseren Predigttext gucken, wenn Menschen damals Worte gehört haben wie Opfer oder Gehorsam, dann dachten und empfanden sie etwas sehr, sehr Unterschiedliches, als wenn wir heute diese Worte hören. Und darum ist es mein Anliegen, die Bibel nicht zu einer Schraubzwinge zu machen, mit der wir Menschen unter Druck setzen, sondern die Schrift so vielfältig und bunt und überraschend sein zu lassen, wie sie tatsächlich ist. Mit dem Risiko, dass wir dann eben nicht im Besitz der Wahrheit sind. Wir können dann nicht mehr sagen, in dieser Haltung, so ist es, das ist die Wahrheit, sondern wir können uns immer wieder nur neu der Wahrheit annähern, ohne über sie verfügen zu können. Das ist das, was ich unausgesprochen Sonntag für Sonntag mache. Ich nähere mich dem Predigttext und versuche zu hören, was er sagen will. In dem Bewusstsein, ich besitze Jesus nicht. Ich habe nicht die Wahrheit über ihn. Sondern viel demütiger. Gott hat mich gerufen. Und ich habe immer wieder erlebt, dass Jesus für mich der Zugang zu Gott ist. Und ich möchte deshalb offen sein dafür, mich immer wieder neu überraschen und locken zu lassen. Und so also heute der Hebräerbrief. Eine sehr, sehr fremde Welt für uns. Jesus wird als Hohepriester beschrieben. Um das zu verstehen, müssen wir also jetzt in die Welt des Kultes damals eintauchen. Priester damals haben nicht gepredigt, das war viel weniger wichtig, sondern sie haben kultische Handlungen vollzogen. Also da, wo Menschen nicht mehr weiterkommen, weil sie schuldig sind, unrein sind, gescheitert sind, also wo sie an ihre Grenzen kommen, da dürfen dann die Priester ins Heiligtum gehen, um zu beten und zu opfern und damit den Kontakt zum Himmel wieder zu öffnen, um Versöhnung zu erwirken. Sie bringen Gott Opfer im Tausch für das Leben, das Gott schenken soll. Und aus dieser Welt, die für die Menschen damals völlig selbstverständlich war, entwickelt der Hebräerbrief jetzt eine Christologie, also eine Beschreibung dessen, was Christus für uns ist. Der Hebräerbrief sagt, Christus ist der eine Priester, der bittet und fleht und weint vor Gott, das ist das Beten, und der vor Gott sein eigenes Leben als Opfer bringt. Der also ein für alle Mal den priesterlichen Dienst erfüllt, so dass nicht ständig neu geopfert werden muss, sondern es ein für alle Mal geschieht. Das ist das Bild von Jesus als dem Hohepriester, der sich ganz schenkt und mit dem größten Verbrechen der Menschen, den Unschuldigen zu töten, den größten priesterlichen Dienst geschehen lässt, dass dieses Opfer die Unordnung wieder heilt. Also die Verbindung der Menschen zu Gott geheilt wird und Versöhnung hergestellt wird. Und es ist wie sonst immer am Altar damals, die Menschen sind am Ende ihres Lateins, kommen mit all ihrer Schuld und ihrem Scheitern, werden still, schweigen, damit Gott handelt. Und so ist es ein für allemal in Jesus geschehen. Er hat den größten priesterlichen Dienst an uns getan, sich selbst geschenkt, damit Versöhnung möglich wird. Eine für uns, wenn wir nicht christlich sehr massiv an der Stelle geprägt sind, sehr, sehr fremde Welt. Und ganz ehrlich, um da mitzukönnen, muss ich mir selbst immer wieder ganz klar machen, dass Jesus als Priester und Gott im Himmel eins sind. Also nicht zwei. Weil sonst Gedanken in meinem Kopf entstehen, die furchtbar sind und die mich eigentlich nur noch weglaufen lassen möchten. Dieses Bild, Gott sitzt auf dem himmlischen Thron und opfert seinen Sohn. Gruselig, oder? Gott braucht nicht dieses Opfer, wie ich es noch im Konfirmandenunterricht gelernt habe, so als müsse Blut fließen, damit Gott vergeben kann. Das werden unerträgliche Gottesbilder, finde ich. Wenn ich aber Gott und Jesus zusammen verstehe, dann ist es Gott selbst, der in der verschenkenden Liebe die Verbindung zum Himmel öffnet. Und da kann ich sofort mit. Nur diese Liebe heilt unsere Gebrochenheit und überwindet unsere Schuld. Nicht Gott braucht dieses Opfer, sondern wir brauchen es. Gott muss uns die Tür zum Himmel öffnen, sonst sind wir verloren. Jesus musste gehorsam lernen, sagt der Hebräerbrief. Und weiß nicht, ob es euch so geht, vor meinen Augen tauchen sofort ganz gruselige Bilder auf. Ich denke an die russischen Soldaten, die gerade da wie Kanonenfutter in Bachmut an die Front geschickt werden. Kanonenfutter. Kadavergehorsam, denken wir da. Geht Gott so mit seinen Leuten um? Nein, mit sich selbst. Und dann macht es Klick und ich kann sofort verstehen. Gott selbst handelt so, er liefert sich aus. Für Menschen damals war das Wort Gehorsam ganz klar mit Sklaven verbunden. Sklaven müssen gehorchen. Sklaven wird kein eigener Wille zugestanden. Und das Gegenteil zu den Sklaven ist der Sohn. Ein Sohn erbt. Ein Sklave gehorcht. Nun aber fügt sich der Sohn in die Sklavenrolle. Er erleidet die Gewalt der Menschen, der Welt, ohne sich zu wehren. Er schenkt sich, er wird einer von uns, bleibt an unserer Seite, auch wenn es ihn alles kostet. Und dieses völlig unschuldige Opfer reinigt das Heiligtum des Himmels. Und er wird vom Tod gerettet und vollendet. Das ist die Bildwelt des Hebräerbriefs. Muss man das so glauben? Es gibt Geschwister, die sagen, ja. Ich würde demütig sagen, der Hebräerbrief versucht zu beschreiben, wer Jesus war. Und tut das in der Bildwelt des Priesterkultes im Heiligtum. Eine Welt, die uns fremd geworden ist, die wir schwer nachvollziehen können. Und darum würde ich demütig sagen, wir müssen den Tod Jesu nicht in der Bildwelt des Priesterkultes verstehen. Es gibt in der Bibel durchaus auch andere Wege, andere Versuche zu beschreiben, wie das Leben Jesu und sein Tod am Kreuz uns befreien und zum Leben führen. Das ist das Geheimnis, worum es immer geht. Ich würde viel demütiger sagen, die Bibel versucht zu beschreiben, dass das Heilswirkungen für uns hat. Und da nähern wir uns immer wieder an und versuchen zu verstehen. Und das Zweite, was ich demütig sagen würde, ist, wir dürfen nicht aufhören, uns an den Texten zu reiben, die uns fremd sind. Also es geht nicht nur darum, sich die Bonbons rauszusuchen, die zuckersüßen Texte und den Rest einfach beiseite zu packen. Gerade da, wo wir etwas nicht verstehen, wo uns etwas ärgert, gibt es für uns meistens etwas zu entdecken. Und für mich war das in diesem Text heute der Satz: Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Also, Jesus handelt nicht einfach wie ein Priester an uns, wenn ich das so flapsig sagen kann, so wie die meisten Walkenrieder den Pfarrer sehen. Es ist gut, dass der da im Heiligtum betet, dass der da jeden Sonntag Gottesdienst hält, aber hingehen muss ich dazu ja nicht unbedingt. Sondern für den Hebräerbrief ist ganz klar, wir sollen Jesus im Gehorsam folgen. Also unsere Rolle ist nicht einfach die des Sohnes jetzt. Wir erben und freuen uns des Lebens. Sondern auch wir müssen gehorsam lernen. Also gegen unseren Instinkt, unsere inneren Impulse, gegen alle faulen Ausreden lernen, uns selbst für die Sache Gottes zu verschenken. Jesus ist nicht der Zauberer, der für uns die Welt wieder in Ordnung macht, sodass wir dann in Ruhe das Erbe verprassen können. Manchmal wirken Christen auf mich so. Hauptsache, das Geheimnis da ist geschehen und von da an kann ich happy clappy mich des Lebens freuen. Nee, wir sollen in diese Spur ihm nachfolgen. Jesus öffnet uns die Spur der Liebe und über die Liebe steht uns dann der Himmel offen. Und darum bleibt für mich heute bei diesem Text die Frage, wo ruft er mich in den Gehorsam? Wo bin ich gerufen, im Bitten und im Flehen zu bleiben, die Tränen nicht zu scheuen? Wo ist die Spur Gottes in meinem Leben? Und dann ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass Gott keiner ist, der uns missbraucht. Und damit die falschen Bilder vom Gehorsam in unserem Kopf beiseite rücken können. Gott ist keiner, der uns klein machen will, der unseren Gehorsam für andere Ziele ausnutzt, sondern es geht um unsere Vollendung. So wie bei Jesus. Dass wir zum Ziel finden, vom Tod errettet werden, wahrhaft Lebende werden. Und erstaunlicherweise öffnet sich der Weg zum Leben nicht dadurch, dass wir immer mehr tun, was wir wollen, also uns erfüllen, unsere Pläne umsetzen, sondern indem wir uns einfügen in den Weg Jesu. Uns verschenken, der Spur der Liebe folgen. Um es prägnant zu sagen, nicht Karriere nach oben machen, sondern Karriere nach unten. Das ist für mich die Botschaft dieses Textes heute. Jesus eröffnet uns einen ganz erstaunlichen Weg. Eine Karriere nach unten, die zum Leben, zur Vollendung führt. Glück nicht im Festhalten, sondern im Loslassen. Und dann wird die Frage konkret: Wo geht's bei dir lang? Folgendes ist heute abzukündigen. Und als erstes müssen wir mal klären, was mit den Glocken los ist. Ist das die Zeit eine Stunde versetzt? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Uhr hat keine Funkverbindung gehabt heute Nacht und ist noch in der Winterzeit. Ist sie? Okay. Das andere ist nämlich, dass uns eine unserer Funkfernbedienungen der Glocken abhanden gekommen ist. Es könnte also irgendwo auch jemand sitzen, der jetzt Freude daran hat, uns zu ärgern und die Glocken immer anmacht. Aber dann müssten wir sie mit der anderen Fernbedienung ausmachen können. Das können wir aber nicht. Von daher liegt es an der Uhr wahrscheinlich. Hoffen wir mal. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Arbeit unserer Kirchengemeinde. Danke für alle Unterstützung. Am Dienstag um 10 Uhr trifft sich der Besuchsdienst. Wir haben am Dienstag kein Mittagsgebet. Klaus und ich sind beide weg. Um 19 Uhr ist Kirchenvorstandssitzung in Neuhof. Am Mittwoch um 12.30 Uhr ist Mahlzeit. Die Einladung zum gemeinsamen Mittagessen um 12.30 Uhr im Pfarrhaus. Ohne Anmeldung einfach kommen und miteinander essen. Und Mittwochabend probt die Kantorei. Am Samstag um 17 Uhr haben wir dann Gottesdienst in Neuhof und am Sonntag um 10.30 Uhr wieder Gottesdienst hier. Der neue Gemeindebrief ist gerade fertig geworden, war am Freitag in der Post und wird jetzt in den nächsten Tagen so nach und nach in die Häuser verteilt. Wer noch einen mitnehmen will, hinten auf dem Postkartenständer habe ich ein paar Exemplare hingelegt, da könnt ihr euch gerne einen neuen Gemeindebrief mitnehmen. Und bei der Gelegenheit Dank an Angela, die diesen Gemeindebrief immer treu austrägt. Und natürlich, Angela, du weißt das. Du bist heute hier und das finde ich ganz toll. Die hat nämlich Geburtstag heute und darum singen wir ihr jetzt ein Ständchen.
Viel Segen auf all deinen
Und dann lade ich noch herzlich ein, im Anschluss zum Kirchenkaffee ins Pfarrhaus mitzukommen. Für die, die zu Gast sind, sucht euch einfach jemanden, der da mitgeht und also aus dem Klosterhaus, upsala, und ungefähr 200, 300 Meter nach rechts, da ist das Pfarrhaus, da ist es ein bisschen wärmer und Jan und Wim haben heute Kaffee gekocht oder war jemand anders wieder da? Im dritten Anlauf haben sie es heute geschafft, den Kaffee kochen zu dürfen. Schön, da können wir noch ein wenig beisammen sein und uns austauschen. Und dann wollen wir Fürbitte halten. Gott staunend hören, erfahren wir in diesen Wochen, wie groß deine Liebe zu uns ist. Wir bitten dich, öffne uns das Herz, dass wir diese Liebe einlassen können, zulassen können. Und dann öffne uns die Augen für den Weg, den du mit uns gehen willst. Lass uns in deine Liebe hineinwachsen. Wir bitten dich für all die Menschen, die uns verbunden sind, deren Schicksal uns nahe geht. Wir bitten für Kranke, Trauernde, Menschen, die das Leben bitter gemacht hat. Wir bitten dich für die Leidtragenden dieser Welt in Kriegsgebieten, wo Hunger herrscht, wo Menschen verfolgt werden. Und wir bitten dich für uns, dass wir erkennen, was wir tun können und mutig die nächsten Schritte gehen. Als deine Kinder beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.